Schön bist du dabei bei dieser neuen Folge vom Podcast «Verrückt Normal» vom Historischen Museum Basel. In diesem Podcast reden wir über Themen wie psychische Krankheiten und Gewalt. Wenn dich das beschäftigt, hörst du diesen Podcast besser nicht oder immerhin nicht allein.
Wir haben November im Jahr 1984 in der Psychiatrie zu Basel. Und dem David S. geht es schlecht. Sehr schlecht. Seit ein paar Wochen wird sein Zustand immer kritischer, weil vor kurzem da ist rausgekommen, dass er einen bösartigen Darmkrebs hat, der sich ausbreitet. Es geht jetzt plötzlich schnell. Erst gerade hat David S. noch das letzte Mal Schach gespielt, das hat er schon immer besonders gut können, und überhaupt ist er erst seit kurzer Zeit wieder da in der städtischen Psychiatrie. Aber sein erster Aufenthalt ist das nicht. Nein, wo David S. im November 1984 in der Klinik an seinem Darmkrebs stirbt, da ist er 83 Jahre alt und hat fast sein ganzes Leben in der Psychiatrie verbracht.
Herzlich willkommen zu der fünften Folge von «Verrückt Normal». Ich heiße Micha und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung vom Historischen Museum Basel und bin heute ganz ein bisschen heiser.
Und ich bin Katja, ich bin Historikerin und wissenschaftliche Assistentin von der Ausstellung «Verrückt Normal» vom Historischen Museum Basel. Und heute sind wir schon über der Halbzeit, nämlich bei Folge 5 von 9 vom Podcast, den wir begleitend zur Ausstellung machen. Wenn du die vorherigen 4 Folgen noch nicht gehört hast, hol das doch unbedingt noch nach. In dieser 5. Folge steigen wir mal ganz anders ein. Es geht heute um den David S. und sein Leben in der Klinik. Eingestiegen sind wir mit seinem Tod. Er stirbt nämlich 1984 in der Basler Psychiatrie. Dazumal heisst sie nicht mehr Fried-Matt, sondern PUC. Das steht für Psychiatrische Universitätsklinik. Wir haben jetzt also im Vergleich zu den bisherigen Folgen zeitlich schon einen riesen Gump gemacht. So weit in die Gegenwart sind wir noch nie gekommen. Und so viel kann ich schon sagen, weiter in die Gegenwart kommen wir auch tatsächlich in diesem Podcast nicht mehr. Das liegt daran, dass es Schutzfristen gibt, wo das Staatsarchiv wegen Datenschutzgründen auf die Akten legt. Nach diesem riesen Gump brauchen wir, glaube ich, die zeitliche Einordnung mehr denn je. Micha, erzähl uns doch ein bisschen etwas über die 80er in Basel.
Das mache ich sehr, sehr gern. Und da fange ich gerade ein bisschen selbstreferenziell an, weil für das Historische Museum Basel war das Jahr 1984 kein besonders gutes gewesen. Zumindest in einem Aspekt nicht. Bei einem Diebstahl ist eine wertvolle Reliquienkapsel weggekommen. Die ist bis heute verschollen. Und der Diebstahl, sie nennen es Raub, ist an der Phase nach 1984 auch in einer Schnitzelbank thematisiert worden. Der Schnitzelbank kommt von der Strickete, eine Komitee-Schnitzelbank. Und jetzt bitte ich alle, mein Baseldeutsch zu entschuldigen. Ich bin ein Zugezogener. Ich versuche trotzdem, den vorzulesen. Beim Kunstraub im Historischen Museum zur Nacht am 2 habe ich ein 4 alte Weihnachtsgutzi förmlich genommen, aus Stein. Der Räuber hat gesagt, der Raub hätte einfach müssen sein. Er schickt die Förmli nämlich das nächste Jahr als Plagettenvorschlag ein. Wir haben es gehört, keine Weihnachtsgutzi-Förmli gesehen, aber trotzdem finde ich das sehr lustig. Das habe ich bei der Recherche gedacht, das muss ich unbedingt hier reinnehmen. Und dann im 1984 außerdem hat Corona die Schifffahrt lahmgelegt. Aber anders als im Jahr 2020 war nicht ein Virus schuld, sondern das Rheinschiff, das Corona geheissen hat. Das war mit fast 1000 Tonnen Tonerde geladen. Und das 60 Meter lange Schiff ist abgetrieben und gegen einen Pfeiler von der mittleren Burg geklacht. Verletzt worden ist dabei niemand, aber das Schiff ist ganz, ganz lang an der mittleren Burg gestanden und erst nach 17 Tagen haben wir es bergen wegen dem Hochwasser. Das sind also zwei Themen, die Basel im Jahr 1984 bewegt haben. Und wir wissen, dass der David S. dann schon ein ganzes Leben gelebt hat. Wie das Leben war und wieso er in die Klinik kam, erfahren wir in dieser Folge. Und weil heute eh alles ein bisschen anders ist und mir der Fall ausnahmsweise mal von hinten aufrollen, frage ich dich jetzt ganz direkt, was hat der David S. denn eigentlich?
Der David S. hat einige körperliche Beschwerden, teilweise altersbedingte, teils aber auch schon Sachen, die er seit der Kindheit hat. Er hat im Alter zum einen das Dickdarmkarzinom, das dann auch seinen Tod verursacht. Zum anderen hat er vorher auch schon eine Herzschwäche und eine chronische Nierenschwäche gehabt. Seit der Kindheit hat er die Spuren von einer beidseitigen Klumpfuss-Operation und er hat schon seit klein auf auch ein Zittern in den Händen und im Kopf als Folge von einer Hirnentzündung. Die hat er mit 8 gehabt. Aber wegen all dem ist er ja nicht in der Psychiatrie. Seine psychiatrische Diagnose ist paranoide Schizophrenie, und zwar eine chronische.
Der Podcast zahlt sich für mich langsam aus, weil ich kann mittlerweile sogar etwas mit dieser Diagnose anfangen. Wir haben es in vergangenen Folgen auch schon von der Schizophrenie gehabt. Das heisst also, der David S. hat Wahnvorstellungen gehabt, wahrscheinlich Verfolgungswahn, wenn du sagst, es sei eine paranoide Schizophrenie. Das heisst, vielleicht hat er auch Stimmen gehört oder Halluzinationen gehabt?
Richtig, ja. Und damit sind wir jetzt doch schon mitten im Leben von David S. gelandet, weil seine Wahnvorstellungen prägen seine Krankheitsgeschichte und sein Leben entscheidend.
19. September 1935. Es stellte sich auch heraus, dass Patient Stimmen gehört hat. Die Leute redeten nicht mit ihm, er hörte sie nur, und zwar besonders in einem Zimmer, in seinem Schlafzimmer. Er konnte sich das gar nicht erklären, denn die Wände waren dick. Es war ihm, als ob es Erinnerungen waren, die so laut wurden, dass er sie geradezu hörte. 11. Mai 1938. Oft spaziert er, die Mappe unterm Arm, im Saal oder im Garten hin und her, mit langen Schritten, den Kopf halb gesenkt. Bei der Visite weicht er eher aus, was ein Beweis seiner aktiven Wahnbildung zu sein pflegt. Von Zeit zu Zeit überreicht er dann irgendeinen Zettel, in dem er irgendjemanden vor den Komplotten der Patienten oder Angestellten warnt, siehe oben. Er glaubt fest daran und lässt sie sich gar nicht ausreden. 5. Mai 1943. Gänzlich unverändert. Etwa alle 2 Monate schreibt der Patient noch immer seine bekannten Briefe, die wörtlich mit kleinen, sehr bewussten Abänderungen denen gleichen, die er vor 1 oder 2 Jahren geschrieben hat. Nur hat er nie mehr mit dem Namen eines anderen Patienten, sondern immer mit seinem eigenen unterzeichnet.
Das sind jetzt Zitate aus den 30er und aus den 40er Jahren. Der David S. ist da also noch ein junger Mann, anfangs 30 ist er im ersten Zitat, und er hört die Stimme und glaubt von Verschwörungen zu wissen.
Genau, mit 33 kommt er 1935 das erste Mal in die Basler Friedmatt.
Also Moment, stimmt, jetzt sind wir zurück in den 30er Jahren, da heisst Basler Psychiatrie eben noch Friedmatt und dann später PUC und jetzt heute UPK. Aber das ist ja eigentlich in dem Fall alles der gleiche Ort mit einem anderen Namen, also einfach die Basler Psychiatrie.
Genau. Und nur schon das zeigt eben eindrücklich, über wie viele Jahre sich die Krankheitsgeschichte von David S. hinzieht. Er tritt 1935 als 33-jähriger Mann das erste Mal in die Friedmatt ein und stirbt fast 50 Jahre später dann dort. Über die 50 Jahre verändert sich die Klinik wahnsinnig fest. Der Name ändert sich, es gibt viele neue Therapien, neue Ansätze generell in der Disziplin und auch neue Ansprüche an Auftrag von der Psychiatrie. Und gleichzeitig bleibt am David S. seine Erkrankung eigentlich total unverändert. Es wirkt, als bleibt dort ab den ersten Symptomen Zeit wie ein bisschen stehen. Der Verfolgungswahn und dass er das Gefühl hat, Mordkomplott und Verschwörungen zu bemerken, wo niemand sonst sieht, das sind schon seine allerersten Symptome gewesen. Das fängt bei ihm spätestens im Studium an. Er studiert nämlich in Zürich zum Elektroingenieur werden und schon in dieser Zeit, 1926, muss er einmal ein Jahr aussetzen und begibt sich dann in eine Behandlung, weil er nervenkrank sei. Das erzählt die Mutter von ihm dann später, der Ärztin.
Und die Mutter, die ist ja sowieso dann über lange Strecken von der Geschichte von David S. sehr wichtig, weil er wohnt immer noch mit ihr, dann, wo er das Studium abschließt, und dann zieht er für ein paar Jahre nach Bern und arbeitet dort in einer Telefongesellschaft, bis er sich dann irgendwann dort nicht mehr wohlfühlt und nicht mehr richtig arbeiten kann. Und dann zieht er weiter nach Lausanne, wo er möchte doktorieren. Und dort lebt er dann eben wieder zusammen mit seiner Mutter. Und langsam aber sicher geht das Zusammenleben dann aber nicht mehr gut.
Das ist richtig, ja. Er muss schon dort einen starken Verfolgungswahn haben. Er glaubt nämlich, dass die Baslerinnen ihm eine Art das Mikrofon in den Kopf gesetzt haben. Und er fühlt sich auch von der eigenen Mutter sehr, sehr stark beeinflusst. Sie lauge ihn völlig aus, sagt er, mit ihren Alterserscheinungen. Das heisst immer wieder, also er braucht immer den Ausdruck von Alterserscheinung von ihr, die ihn so belastet.
Super gemein auch.
Es tönt mega gemein, gell? Also irgendwie, ja, er sagt einfach immer, ja, es macht ihn so kraftlos und er kann sich dann nicht konzentrieren, er sei müde und kann nicht mehr klar denken um sie herum. Und in der Konsequenz isoliert er sich und sie dann total. Er schließt sich mit ihr mehr oder weniger zuhause ein. Und weil er ihr so nicht mehr traut, fängt er dann auch an, alles zu kontrollieren, was sie macht. Er nimmt ihr das Geld weg und schaut, wie sie ein- und ausgeht. Letztlich fällt er dann irgendwann unterwegs der Polizei zu Lausanne so fest auf, dass die ihn in die dortige Psychiatrie einweisen. Und einmal ist der David S. dann ein knappes halbes Jahr in dieser Lausanner Klinik. Und er hat auch dort sofort die Diagnose paranoide Schizophrenie gekriegt. Nach dem halben Jahr verleiht man ihn zurück in die Heimatstadt. Das heisst, er kommt dann eben das erste Mal in die Basler Friedmatt.
15. September 1935. Patient kommt mit zwei Pflegern vom Bahnhof. Er ist allseitig orientiert, ruhig, gibt geordnet Auskunft. Die Mimik ist etwas steif und leer. Man hat ihn von Lausanne hierher beordert. Er weiß eigentlich nicht genau, warum man ihn in Seri 5 Monate lang festgehalten hat. Gibt an, dass er in Basel das Abitur und in Zürich sein Diplom als Ingenieur gemacht hat. Er hatte 3 Jahre lang eine Stelle und wollte dann in Bern und Lausanne doktorieren. Er weiß nicht, wer ihn ins Irrenhaus brachte, kennt auch den Grund nicht. Ein Arzt habe ihn hingefahren. Es müsse jemand geschrieben haben. Ob er Feinde hat, das kommt in Frage. Wo? In Basel, Zürich, Bern, auch in Lausanne kommen Leute in Frage. Er hat aber keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte.
Auch in diesem Zitat ist jetzt der Verfolgungswahn von David S. sehr gut spürbar. Er schreibt ja dann eben auch so Zettel mit Warnungen zum Beispiel. Was steht denn dort so drauf?
Das stimmt. Im Dossier von David S. hat es unzählige so handgeschriebene Zettel und Briefe drin. Die liegen manchmal einfach so drin. Manchmal hat man sie auch bei einem Eintrag angeheftet und so einen Kommentar auch noch dazu geschrieben. Manchmal hat David S. die Briefe auch mit einem anderen Namen unterschrieben. Wir haben das gehört. Also manchmal schreibt er einfach den Namen von einem anderen Patienten drauf. Und es heisst dann auch in seiner Akte, dass er manchmal die Briefe tagelang umdreht, bevor er sie jemandem gibt. Und interessanterweise heisst es auch noch einmal, dass er, wenn er jemandem dann so eine Warnung in Briefform übergibt, dass er dann im Nachhinein eigentlich gar nicht grosse Massnahmen erwartet, obwohl er ja dort drin von grauenhaftem Mordkomplott schreibt und das in allen Details beschreibt.
Da wird einem schon ein bisschen geschmaucht zumut. Und ich möchte mal noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben, weil ich es einfach sehr eindrücklich und wichtig finde. Mal so einen tiefen Einblick in eben so ein Warnsystem von einer Person mit einer paranoiden Schizophrenie zu bekommen. Du hast ganz viele Briefe von David S. gelesen und einige hast du auch abgetippt im Staatsarchiv. Und einer von denen, den du mir gezeigt hast, hat mich besonders bewegt. Und über den will ich hier noch reden. Es ist ein Brief, der an ein Fräulein adressiert ist, vom Januar 1938, also noch in dem ersten Jahr, wo er in der Friedmatt ist. Und du hast gesagt, der Brief sei gut leserlich und sauber geschrieben gewesen, ohne Fehler. Und er sei ungefähr im A5-Format und wie ein Büchlein gefaltet gewesen. Ich lese jetzt einen Ausschnitt aus dem Brief vor. Nun bedauere ich sehr, gründlich auf die Frage hinweisen zu müssen, dass ich eben irrtümlicherweise ins Irrenhaus flog. Dies verhält sich eben wie folgt. In Frankreich, in der Nähe von Paris, hatten eine Anzahl Töchter beim misslungenen Versuch, eine Art Schlossherrn zu heiraten, uneheliche Kinder aufgelesen. Einige junge Französinnen aus Savoyen erschossen in der Nähe von Marseille eine ihnen nicht genehme Persönlichkeit. Endlich vergifteten einige Österreicher einige Leute, die sie beseitigen wollten. In diesen drei Fällen wiesen die Täter durch falsche Zeugen ihre Unschuld nach, sowie durch die gleichen falschen Zeugen meine Schuld, was natürlich grundverlogen war. Und wenn man das so hört, dann ist es ja einfach total realitätsfern. Und in der ersten Linie habe ich dann grosses Mitleid mit dem David S., weil er so überzeugt ist von dem, was wir da gehört haben. Das liest sich aber irgendwie auch wie ein Film. Und wenn ich mit jemand anderem darüber geredet habe, sind wir schnell beim Film «A Beautiful Mind» angekommen, wo es eben auch um die paranoide Schizophrenie geht. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes und bedrückendes Thema, wo einem auf jeden Fall auch ein bisschen Angst machen kann, oder?
Ja, mir ist das sehr ähnlich gegangen wie dir. Oder man schwankt irgendwie immer so zwischen diesen Gefühlen von Betroffenheit, also ich glaube, das überwiegt, wie du gesagt hast, und gleichzeitig hat es eben auch irgendwie so eine Spannung drin, weil man irgendwie da auch so eine Parallelwelt hat, oder? Wo man so ein bisschen reinschaut, wo man das Gefühl hat, was, der Mensch nimmt da etwas so anders wahr und das interessiert ja einem irgendwie dann auch. Und insgesamt steckt aber hinter all dem natürlich ein riesiges Stigma. Also, dass man eben Angst kriegt vor Leuten mit Schizophrenie, dass man die Berührungsängste hat und einem dann auch eben unweigerlich irgendwie all die Horrorfilme und die schrecklichen Schlagzeilen einfallen, oder?
Ja, aber vor allem auch, weil der David S. nicht vor etwas wie einer Machtübernahme durch Echsenmenschen warnt, sondern halt ganz klischeehaft sozusagen vor Mord und in einem anderen Beispiel auch vor Bestechungen, Missbrüchen und Folter oder so.
Ja, genau. Es ist wirklich schwierig. Also eigentlich sind das ja Ängste, die man versteht, also wo man das Gefühl hat, die Ängste teilen wahrscheinlich alle Leute und genau darum kommen sie ja auch in so schlimmen Filmen vor. Aber bei jemandem wie David S. macht es einem Angst, dass er wegen seiner anderen Wahrnehmung ja vielleicht könnte zum Täter werden. Und die Angst ist, und das ist mir wichtig, um das zu sagen, bei vielen Leuten mit ähnlichen Erkrankungen nicht berechtigt, schon gar nicht, wenn sie in Behandlung sind. Im Gegenteil, Menschen, die psychisch krank sind, haben selber viel ein grösseres Risiko, zum Gewalt erleben, anstatt ausüben, weil sie eben in so einem verletzbaren Zustand sind. In unserer Geschichte ist das jetzt aber tatsächlich anders. Der David S. wird auch von den Fachleuten in der Psychiatrie als gefährlich eingeschätzt. Und er macht eben auch mit seinem Verhalten der Mutter Angst. Es wird mehrfach festgehalten, dass er ihr gegenüber handgreiflich geworden ist. Und die Lausanne Klinik schreibt auch schon bei dieser ersten Überweisung in Friedmatt in seine Akte rein, dass er unbedingt in eine geschlossene Abteilung müsse, weil er eine Gefahr sei für sein Umfeld. Das bestätigt sich dann auch weiter in der Klinik. Es kommt nämlich immer wieder zu Zwischenfällen, wo er Pfleger oder Mitpatienten meistens ohne Vorwarnung angreift. Manchmal sogar mit Waffen.
Mit Waffen? Auf was für Waffen hat er denn in der Psychiatrie auf eine geschlossene Abteilung Zugriff?
Das ist jetzt der Moment, wo es noch viel filmreifer wird in diesem Fall. Weil der David S. schafft es irgendwie immer wieder, zum Gegenstand zu klauen. Zum Beispiel im Atelier, wo er oft wegen der Arbeitstherapie ist. Er tut dort häufig Papiertüten kleben. Das ist eine Arbeit, die man den Leuten dort einmal gegeben hat. Und er macht das am allerliebsten. Insgesamt sträubt er sich nämlich eigentlich gegen das Arbeiten. Aber das macht er irgendwie. Und er hat dort aber beim Arbeiten manchmal auch anders im Sinn. Er klaut nämlich zum Beispiel einmal dann eine Aale, also offensichtlich etwas, das man gut als Waffe brauchen könnte, und versteckt die dann im Keller unter einem Kasten. Man verschwitzt ihn dann allerdings aber dabei. Und er wird dann direkt wieder auf die geschlossene Abteilung versetzt und man nimmt ihm dann alle Sachen ab, die er hat. Und was man jetzt dort gefunden hat bei ihm, das glaubst du nicht.
Schieß los.
Man findet bei ihm eine 5 cm lange rostige Nadel, eine Schere, 2 Schlüssel, eine Eisensäge, ich frage mich nicht, wie er das hat können verstecken, und eben auch ein Schlüssel, der in sämtliche Abteilungsschlösser einpasst.
Dann hat er ein Passwort für die ganze Klinik auf sich gehabt, aus der geschlossenen Abteilung aus. Wie kommt er zu dem?
Das ist es eben. Er hat den Passepartout-Schlüssel selber gemacht. Und zwar hat er bei einem Wärter, die haben, du musst dir das vorstellen, einmal so Ketten mit Schlüssel dran, also eben an sich angemacht, oder?
Wie im Film.
Genau, wie im Film. Und der David S. muss jetzt bei einem Wärter den Passepartout-Schlüssel geschnappt haben und den noch an der Kette auf Papier abgehaust haben. Und von dieser Papiervorlage aus hat er dann eine Kartonschablone gemacht. Und dann hat er wiederum einen anderen Schlüssel aus dem Atelier geklaut und den dann anhand dieser Vorlage zurechtgefilt.
Dann hat der Schlüssel dann gepasst?
Der hat sowas von gepasst. Er ist nämlich mit dem geflüchtet. Das war nur ein paar Tage vor dieser ganzen Sache, wo das aufgeflogen ist. Dort ist er nämlich mit dem Schlüssel aus der Küche abgehauen. Und von dem berichtet der Pfleger dann später in seinem Rapport.
9. Oktober 1938. David S. ist nach dem Nachtessen entwichen. Er half noch beim Geschirrabwaschen bei geschlossener Türe. Um 19.45 Uhr hat Pfleger B. festgestellt, dass die Küchentüre E1 offen gewesen sei. David S. sei nicht mehr in der Küche gewesen. Der ganze Park wurde mit der Sucherlampe erfolglos abgesucht. Pfleger B. wurde durch den Oberpfleger in die Wohnung der Mutter geschickt.
Und ist er dann in der Wohnung der Mutter gewesen?
Nein. Die Polizei hat ihn dann am nächsten Tag in Thalwil im Gras liegend gefunden. Und als der Pfleger kam, ist er dann ohne Widerstand mit ihm mitgegangen. Er sei dort bis zu den Knien durchnässt gewesen, hatte Kopfweh und einen ständigen Brechreiz. Ich habe mich da gefragt, was er echt in der Nacht gegessen hat oder was er erlebt hat, dass er in so einem Zustand war.
Und das war in dem Fall nicht sein einziger Fluchtversuch, oder?
Nein, er versucht immer wieder zu flüchten. Das ist wirklich etwas, das unzählige Mal vorkommt. Ich kann gar nicht alle Mal erzählen, auch wenn ich es gerne würde, weil das ist wirklich einmal spektakulär. Ganz oft flüchtet er zum Beispiel von der Mutter aus, wenn er bei ihr auf Besuch ist. Einmal wird er beim Predigerhof auf dem Bruder Holz aufgegriffen. Dort hat er irgendwoher dann sogar so einen kleinen Kocher dabei und Besteck. Und ein anderes Mal ist er dann sogar 4 Tage unterwegs und schafft es bis ins Elsass. Und dort wird er dann vom Militär aufgegriffen. Wir sind da im Jahr 1939, notabene. Und er erzählt dann, dass die ihn aufgegriffen haben und zuerst gemeint haben, er sei ein Spion und ihn fast gelüncht haben. Boah. Das sagt er so aus. Wo sie dann erfahren haben, dass er aus der Friedmatt sei, haben sie ihn dann aber nach Saint-Louis gebracht.
Glück gehabt.
Ja, also ich meine, man weiß natürlich da auch nie, was ist da wieder seine Wahrnehmung, yeah. Wie ist es wirklich gewesen, das wissen wir nicht, aber einmal die Erzählung ist spektakulär. Und dann gibt es auch noch einen anderen Fluchtversuch, wo er dann zurück nach Lausanne geht, also teils mit dem Zug, teils läuft er aber auch sehr lange Strecken. Und dort wird er dann aber am Bahnhof auch schon wieder von der Polizei aufgegriffen, wo schon vorinformiert worden ist. Was spannend ist, ist, dass die Fluchtversuche sich häufig auch in Gewichtskurven abzeichnen. Also wir haben ja einmal in den Akten so Dokumentationen vom Gewicht der Leute drin. Und beim David S. gibt es dann solche, wo man die Flucht sieht, weil dort nämlich die Kurve krass einbricht. Und dann steht einmal auch oben notiert Flucht. Und er ist sowieso sehr, sehr leicht. Er ist etwa 55 Kilo, als er das erste Mal kommt. Und das bricht dann nochmal viel stärker ein, wenn er natürlich dann einmal tageweise nichts isst und nicht schlaft und unterwegs ist.
Und jetzt reden wir schon lange über David S. Wir wissen, er hat die chronische paranoide Schizophrenie. Er flüchtet immer wieder. Er schreibt die Warnbriefe und wir wissen etwas über den Anfang der Krankheit und über seinen Tod. Und all das spielt sich über 50 Jahre von seinem Leben ab. Ist er die ganze Zeit, wo das passiert, in der Klinik?
Er ist tatsächlich ab 1935, also ab dann, wo er 33 ist, eigentlich durchgehend in der Klinik, ja. Ich habe zuerst, als ich die Akten angeschaut habe, so gedacht, ja gut, 5 Eintritte, sie sind meistens relativ kurz. Und dann habe ich aber erst beim zweiten Blick gemerkt, dass er eigentlich dazwischen einmal eben auch in der Klinik ist. Er wechselt einfach immer wo. Also manchmal ist er dann eben wieder in Lausanne oder in einem anderen Ort. Also eigentlich, wenn man es dann genau anschaut, ist er wirklich durchgehend irgendwo in einer Institution. Es gibt auch einmal noch einen ganz langen Unterbruch von seiner Zeit in der Friedmatt, wo er dann auch wieder in einer Klinik in der Westschweiz ist.
Warum das?
Die Mutter will das, weil sie glaubt, dass ihm ein Ortswechsel könnte gut tun. Und darum wird er dann 1943 von der Fried Matt aus in die Klinik Prévergier am Neuenburger See überwiesen. Und dort ist er dann ganze 14 Jahre lang. Also das muss man sich mal vorstellen, 14 Jahre. Und als er dann von dort aus 1957 wieder nach Basel zurückkommt, versetzt man dann recht schnell in eine Altersstation von der Fried Matt. Die heisst Holdeweide. Damals ist er 54, also eigentlich noch nicht wirklich alt, aber halt ein chronischer Fall, wo man weiss, dass er wahrscheinlich ein Pflegefall wird bleiben.
Wie darf ich mir jetzt die Altersstation Holdeweide vorstellen und wo ist die?
Die ist in Hölsten im Baselbiet und die ist so absolut abgelegen. Also es ist wirklich recht ein schöner Ort, auch heute noch. Wenn man so nach Hölstendorf in die Richtung fährt, dann zieht man nämlich plötzlich so ab und fährt den Berg durch, durch den Wald und dann kommt man irgendwie so zu einer Art Lichtung mit einem Gelände, wo es dann nur so einzelne Gebäude hat. Also ein bisschen, ja, es ist so eine landwirtschaftliche Stimmung. Die alte Station ist 1953 eröffnet worden. Man hat dann dort auch wirklich auch ein Gebäude gehabt mit, also für das Personal und dann natürlich die grössere Klinik, ein bisschen Landwirtschaft. Also auch dort ist man selbstversorgend, so weit es gegangen ist, unterwegs gewesen. Und man muss sich das wahrscheinlich vorstellen wie eine Art Mischung aus Psychiatrie und Altersheim.
Und der David S. bleibt also dann ab 1957 lang auf dieser Altersstation in Hölsten. Sterben tut er ja dann aber wieder in der Fried Matt, also zurück in der städtischen Klinik. Wieso?
Das liegt daran, dass die Altersstation Holdeweide 1983 dann wieder geschlossen wird. Das heisst, David S. muss dann, wie alle anderen Patientinnen von dort auch, wieder zurück in die Fried Matt zügeln.
Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass die ganzen Umzüge jeweils nach so langer Zeit auch nicht einfach gewesen sind für ihn, oder? Weil gerade so etwas könnte ja dann auch seine Ängste wieder beführen, oder nicht?
Ja, das ist absolut so bei ihm. Er hat neben der Schizophrenie nämlich auch noch Zwänge, zum Beispiel einen recht ausgeprägten Waschzwang. Und überhaupt ist es für ihn wahnsinnig wichtig, dass er eine Routine hat. Er kommt nicht gut mit Veränderungen zurecht. Am allerliebsten verbringt er all seine Tage gleich. Er läuft ja auch immer mit seiner Aktenmappe unter dem Arm herum. Das haben wir auch schon gehört. Und ab den 50er Jahren spätestens fängt er auch zwanghaft an zu rechnen, und zwar ständig.
Das finde ich mega interessant. Er ist ja auch Elektroingenieur. Was rechnet er denn?
29. April 1965. Ständiges Beschreiben von Papier mit hoher Mathematik. Tintenverbrauch pro Monat ein Fläschchen. 9. Dezember 1968. Der Zustand des Patienten ist unverändert. Ist weiterhin fast den ganzen Tag mit dem Aufschreiben seiner Gleichungen beschäftigt. Diese Gleichungen wurden einmal einem Mathematiker vorgelegt, der bestätigte, dass die Gleichungen an sich stimmen, doch operiert der Patient nicht mit ihnen. 25. März 1970. Patient rechnet den ganzen Tag. Er bekritzelt Bogen für Bogen mit komplizierten Formeln. Er gab an, als er doktorieren wollte, habe man ihn einfach in die Irrenanstalt gesteckt. Er hilft auch, wenn es seine Zeit erlaubt, der Schwester bei Abrechnungen, was er dann fehlerfrei durchführt. Er unterbricht seine Tätigkeit nur zu den Mahlzeiten. 12. Mai 1982. Patient verbringt immer noch die meiste Zeit beim Rechnen in seinem Zimmer.
Das ist absolut eindrücklich. Da rechnet er also wirklich Tag und Nacht vor sich an und füllt Heft für Heft.
Gell, das ist mir auch mega eingefahren. Und der David S. selber hat absolut das Gefühl gehabt, dass er ein Ziel hat bei diesen Rechnungen. Er erklärt das dann auch einmal. Er sagt, er sei da auf der Spur von einer Formel für Planetenbewegungen. Und das klingt ja jetzt zuerst mal eigentlich sinnvoll und absolut spannend. Es kippt dann aber wieder ein bisschen ins Unverständliche, wenn er dann sagt, es gehe um Planetenbahnen von Planeten, wenn sie allein im Weltall wären.
Okay, du hast mich jetzt aber auch verloren. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und zwischendurch vergesse ich bei dieser Geschichte manchmal, wie wirr die Wahrnehmung von David S. ist. Weil er ja manchmal auch so durchdachte Sachen macht, wie eben zum Beispiel das Fälschen von dem Schlüssel, das Raffinierte. Und dann wird man aber manchmal wieder wie eingeholt von seiner Krankheit. Kann man ihm dann gar nicht helfen?
Man versucht es. Man versucht es auch schon ganz am Anfang 1937 mit einer sogenannten Cardiazol-Kur.
Was ist das für eine Kur und wie funktioniert sie?
Die Kur gehört zu den sogenannten Schocktherapien, die in den 1930er Jahren aufgekommen sind.
Wenn ich Schocktherapie höre, denke ich Elektroschock.
Genau, das ist auch absolut richtig. Die Elektrokonvulsionstherapie gehört auch dazu. Die kennt man wahrscheinlich aus dem Film am besten, wobei sie dort natürlich sehr, sehr schlecht wegkommt. Also vielleicht mehr als Strafe oder fast schon wie eine Folter statt als Therapie. Historisch gesehen steht hinter diesen Schocktherapien aber etwas anderes. Die Grundannahme war bei all diesen Therapien die gleiche gewesen. Man hat nämlich in den Kliniken beobachtet, dass Schockzustände psychische Erkrankungen lindern können und hat sich das dann so erklärt, dass mit einem Schock eine Art ein Zurechtdrücken stattfindet oder dass man wie einen Reset-Button könnte drücken. Ein Schockzustand, den man aus der Medizin schon kennt hat, das sind die epileptischen Anfälle gewesen. Und in den 30er Jahren hat man dann mit verschiedenen Mitteln versucht, bei Patientinnen so epileptische Anfälle künstlich auszulösen. Gerade bei der Schizophrenie hat man sich da davon grosse Erfolge erhofft. Das heisst, bei der Cardiazol-Kur hat man die epileptischen Anfälle also einfach mit dem Medikament Cardiazol ausgelöst. Das hat man dann gespritzt, dann die Anfälle abgewartet und alles dabei genauestens dokumentiert, weil es natürlich eben auch Risiken gegeben hat.
Das klingt jetzt zuerst mal für mich als Laie wieder nach einer relativ wilden Idee, aber, und das nehme ich jetzt vielleicht auch von der vorherigen Folge mit, wir sind halt immer noch in einer Zeit, wo die Psychiatrie noch viel weniger Mittel hatte als heute, zum helfen. Und da war man halt froh gewesen, wahrscheinlich um jegliche Ansätze, die noch die kleinste Hoffnung auf Besserung zugelassen haben. Jetzt stelle ich natürlich auch wieder die berühmte Gretchenfrage. Hat es genützt?
Nein, nicht wirklich. Und der David S., der hat sich auch gegen die Kur ziemlich fest gewehrt. Das ist auch verständlich, weil spezifisch das Cardiazol hat starke Angstzustände ausgelöst, bevor die epileptischen Anfälle jeweils eingesetzt haben. Und jetzt bin ich ein bisschen stolz, Micha, weil ich habe zu der Cardiazol-Kur tatsächlich einmal ganz unkomplizierte Zahlen, die ich dir präsentieren kann.
Ich liebe unkomplizierte Zahlen.
Das habe ich doch gedacht. Ich habe nämlich in den Jahresbericht von der Friedmatt Zahlen gefunden vom Zeitraum zwischen 1936 und 1940. Dort hat man nämlich rund 240 PatientInnen mit einer Schocktherapie behandelt. Teils mit Cardiazol, manchmal auch mit Insulin. Und fast alle von diesen 240 PatientInnen hat man wegen Schizophrenie behandelt. Und jetzt kommt es eigentlich das Spannende, bei einem Drittel von diesen Leuten hat man die Schocktherapie als Erfolg gewertet. Aber der Erfolg, der war in der Regel nur kurzweilig.
18. Dezember 1937. Bis jetzt verlief die Cardiazol-Kur mit sehr wechselndem Erfolg. Im Großen und Ganzen ist sein Benehmen vielleicht etwas offener, aber die paranoiden Ideen und scheinbar auch Halluzinationen sind keineswegs korrigiert. So rief er gestern in einem Konzert plötzlich aus, er wolle unbedingt sofort mit der Referentin sprechen und musste deshalb auf die Abteilung zurückgebracht werden. Dort teilte er ihr in sehr aufgeregter Weise mit, er müsse unbedingt sofort etwas Wichtiges mit ihr besprechen, und zwar unter vier Augen. Schließlich wurde ihm gewährt, diese Sache aufzuschreiben, und er schrieb dann mit zitternden Händen auf einen Zettel Folgendes: Meine Wenigkeit erlaubt sich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Leben sehr gefährdet ist. Demgegenüber kommt das Vergnügen eines Handorgelkonzertes nicht in Betracht. Wie das gemeint ist, ob er halluziniert hat, dass eine fremde Person das Leben gefährde, oder ob er vielleicht selber Antriebe spürt, dies zu tun, will er nächstens in einer langen Unterredung erklären.
Und damit sind wir wieder bei seinen Wahnvorstellungen und seinen ewigen Komplott in seiner ganz eigenen Welt. Und ich vermute, bei dem bleibt es, oder? Also dem Mann, der mit 83 an Darmkrebs stirbt in der Klinik, nach über 50 Jahren Psychiatrie, der hat die Wahnvorstellungen bis zum Schluss?
Ja, so ist es. In all diesen Jahren bleibt sein psychischer Zustand ziemlich gleich schlecht. Er ist im Alter vielleicht ein weniger aggressiv, er wird ein ruhiger, er isoliert sich aber auch mehr und er rechnet ja eigentlich nur noch. Aber es ist wirklich bemerkenswert, dass er eigentlich die sogenannte pharmakologische Wende in den 50er Jahren in der Psychiatrie miterlebt, wo also all die Psychopharmaka aus dem Boden geschossen kommen, auch antipsychotische Medis, und er die aber offenbar nicht kriegt. Es steht immer wieder in seiner Akte «keine Therapien». Er bekommt dann einmal nur ein paar Sachen gegen die körperlichen Beschwerden, ein bisschen Beruhigungs- und Schlafmittel, aber nichts Grösseres. Was wahrscheinlich schwerwiegender war in dem Ganzen, dass er eben keine Medis gekriegt hat, ist, dass er ausdrücklich immer wieder gesagt hat, dass er das nicht will und sich gegen das gewehrt hat. Und es sieht so aus, als hätte man diesen Wunsch respektiert. Es steht nämlich manchmal in seiner Akte auch hinter einem Eintrag zur Behandlung auch einfach noch eine Notiz mit «keine Medikamente». Also man hat da einfach festgehalten, dass das sein Wunsch ist und dass man das dementsprechend nicht macht.
Und so lebt er dann mit seiner Krankheit, mit diesen Wahnvorstellungen und mit seinen Zwängen. Und der Fall von David S. endet mit seinem Tod nach über 50 Jahren in der Klinik. Er stirbt letztlich dort an Darmkrebs.
Ja, und so schliessen wir jetzt auch sozusagen das Dossier von ihm, indem wir wieder an Anfang dieser Folge kommen. Etwas aus diesem eindrücklichen Dossier möchte ich aber als Abschluss doch noch rasch vorlesen, weil mich das so nachhaltig berührt hat irgendwie. Und zwar ist das ein Eintrag 2 Jahre vor dem Tod von David S. Da schreibt eine Pflegeperson aus der Altersstation nach einem Ausflug über ihn: «Faszinierender Patient, Krankheitsbild wirkt schon historisch.»
Das ist wirklich ein schöner Satz und wahrscheinlich der beste Satz, den es gibt, um die Geschichte abschließen. Ich möchte jetzt von dir noch hören, was bleibt dir von dieser Folge?
Ich glaube, mir bleibt bei diesem Fall tatsächlich am allermeisten die ganze Geschichte mit dem gefälschten Schlüssel. Ich finde es so absolut eindrücklich, dass er das hat können, dass das funktioniert hat. Und irgendwie eben der Kontrast dann von dem Geschick, das er dort zeigt, auch, ich finde, es ist ja irgendwie auch so klar, wie gescheit der Mensch ist. Und dann gleichzeitig die Krankheit, die so schwer ist, und die Wahnvorstellungen, wo seine Wahrnehmungen so dominieren, der Kontrast, der fährt mir einfach wahnsinnig ein. Wie ist das bei dir? Was nimmst du mit?
Bei der Folge ist irgendwie bei mir auch etwas Interessantes passiert, weil ich ein paar Mal doch mich verwünscht habe im Schmunzeln und weiss nicht, wie ich zu dem stand. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Aber einerseits eben, dass er sagt, oh, jetzt, du kannst jetzt kein Handorgel-Konzert hören, weil irgendjemand will dich töten. Und dann fragen sie, willst du mich töten? Und dann sagt er, das sage ich dir nächste Woche oder so irgendetwas. Das ist für mich eben, es ist ein bisschen wie ein Film und dann auch eben, dass er Schlüssel kopiert und abhaut und dann gefunden wird mit irgendwelchen Gegenständen. Es ist mega spannend. Es ist vielleicht eben wie das letzte Zitat: ein faszinierender Patient, auf jeden Fall. Also viele Gedanken, die bei mir bleiben, und sicher ein Fall, der mich noch länger wird beschäftigen. Und es ist nicht der einzige Fall, der mich und uns noch wird beschäftigen. Auch in der nächsten Folge haben wir wieder eine spannende Fallgeschichte bei uns. Erzähl mir und uns doch schnell, über was reden wir beim nächsten Mal.
Das nächste Mal geht es unter anderem um das Thema psychische Krankheit und Geburt. Wir reden in Folge 6 über eine Frau, die unglaublich oft in die Psychiatrie gekommen ist und in diesen unzähligen Aufenthalten auch die ganze Palette an neuen Therapien durchmacht.
Dann bleibt mir und uns eigentlich nichts mehr anderes übrig als zu danken. Ich danke dir, Katja, fürs Mitbringen von diesem Fall, und wir danken gemeinsam allen Menschen, die uns hier zuhören und hoffentlich auch interessiert sind an unserem Podcast-Projekt. Wer uns zuhört, der soll uns doch, wenn möglich, noch abonnieren, überall dort, wo ihr den Podcast hört, und gerne auch mit 5 Sternen bewerten. Wir freuen uns sehr darüber. Und ja, danke vielmals. Tschüss miteinander.
Ciao miteinander.
Der Podcast «Verrückt normal» ist eine Produktion vom Historischen Museum Basel. Hosts, das sind wir, Katja Lehmann und Micha Gasser. Autorin und Co-Produzentin ist Katja Lehmann. Co-Produzent und verantwortlich für die Postproduktion bin ich, Micha Gasser. Das Sounddesign von diesem Podcast kommt von JJ Löw, Sprecher ist der Philipp Steck. Dieser Podcast erscheint im Rahmen von der Sonderausstellung «Verrückt normal – Geschichte der Psychiatrie in Basel», die in der Barfüsserkirche zu sehen ist, von September 2024 bis Juni 2025. Diese Ausstellung ist kuratiert worden von Gudrun Piller, Daniel Sutter und Katja Rehmann.